Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Moin Moin, bei einer neuen Folge zu Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Thomas von Irgendwas mit Logistik dabei. Moin Thomas.
Ja, moin.
Und ich habe noch einen Thomas dabei, nämlich Thomas von ProGlove. Moin Thomas.
Moin Thomas.
Ja, hallo. Und wir haben noch Aaron dabei, auch von ProGlove. Moin.
Servus.
Vielleicht jetzt, bevor wir uns zu sehr in der Namensproblematik verstricken, sag ich mal, vielleicht sagt ihr uns beide nochmal selber eure Namen und auch nochmal, wer dahinter steht und was eigentlich dahinter steht und insbesondere auch, was hinter ProGlove steht.
Okay, cool. Ich bin Thomas Kirchner, einer der Gründer von ProGlove. Wir haben vor 5 Jahren inzwischen so einen kleinen intelligenten Handschuh erfunden, der vor allen Dingen für Werke in der Logistik und in der Produktion sehr gut ist. Ich habe die Firma gegründet mit 3 Freunden. Wir sind inzwischen 200 Leute, unter anderem eben auch Aaron. Ich war da 4 Jahre lang CEO. Inzwischen habe ich das Management an deutlich kompetentere Menschen abgegeben und freue mich einfach nur noch Gründer zu sein und überall zu helfen und mich überall einzumischen. Unter anderem auch bei Aaron.
Mein Name ist Aaron Windmüller. Ich darf mich vertriebsseitig um unsere Schlüsselkunden im Bereich Transport und Logistik kümmern. Ich habe bei ProGlove angefangen vor rund 3,5 Jahren. Das war gerade der Zeitpunkt, wo man das erste Produkt auf den Markt gebracht hat. So, ich durfte die Historie von ProGlove zumindest vertriebsseitig bis jetzt miterleben.
Vielleicht mal da eine direkte Frage zur Historie. Ihr habt ja, du Thomas hast das ja beschrieben als den kleinen intelligenten Handschuh. Was ist eigentlich das Produkt, wofür ProGlove steht, beziehungsweise was ihr habt? Worum geht's da eigentlich bei eurer ganzen Geschichte?
Also was wir machen oder was wir damals erkannt haben, Paul, mein Mitgründer, der hat bei BMW als Studentenjob Werksführung gemacht und hat da jeden Tag Besuchergruppen hinzugefügt. Das kann man hier in München, da verdient man relativ viel Geld bei, ist ein ganz fantastischer Studentenjob. Und auf jeden Fall hat er gesehen, dass die klassischen Werker unten am Band bei BMW, dass die eigentlich 1000 Mal am Tag denselben Handgriff machen. Also ja. Ganz viele Momente, wo die immer wieder das Gleiche machen. Und hat sich dann überlegt, okay, wenn ich diesen Handgriff irgendwo nur 1 Sekunde spare, dann spare ich ja ganz viel Zeit über den Tag, weil der macht dann ja 1000 Mal den gleichen Handgriff. Mhm. Und es gab gleichzeitig einen großen Wettbewerb von Intel, da ging es um Wearables. Und dann kam er an einem Wochenende und meinte, ja, da ist ein Wettbewerb, da kann man $500,000 gewinnen, da machen wir jetzt mit. Ich habe da so eine Idee mit so einem Handschuh. Und eigentlich geht es am Ende deswegen um Effizienz. Wir haben quasi der klassische Werker, im Moment muss alles dokumentieren, bevor er irgendwas in ein Auto einbaut. Im Moment nimmt er so eine kleine Scanpistole, scannt irgendwas, guckt auf einen großen Screen, sieht da, okay, richtiges Teil, stellt die Scanpistole wieder weg, erst dann baut er das Teil irgendwie ein. Und wir haben im Grunde diese Scanpistole und dieses Feedback von dem Screen in den Handschuh gebaut. Also wir nehmen bei uns einfach den Handschuh, scannen, kriegen direkt ein Feedback, richtiges oder falsches Teil und ich kann weiterarbeiten. Das spart mir so 3 bis 4 Sekunden pro Dokumentation, weil ich das aber 1000 Mal pro Auto machen muss und ich ungefähr 1000 Auto pro Tag baue in so einem klassischen BMW-Werk in 3 Schichten. Es ist halt 1000 mal 1000 mal 3 bis 4 Sekunden. Und ja, darum geht's. Deswegen mögen die uns, weil wir ganz viel Geld für die sparen.
Aber wie ist dieser Case eigentlich zustande gekommen? Beziehungsweise gerade in so einem durchgetakteten und auch durchoptimierten Umfeld wie Produktion und dann nochmal durchgetakteter und nochmal durchoptimierterer Umgebung wie die Autoindustrie. wo wirklich ja Justin Sequence jede Minute, jede Sekunde analysiert ist. Wie kann es denn sein, dass diese Funktionalität noch nicht vorerkannt wurde? War es einfach so ein Thema, ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich habe hier ja mit einem Wearable, mit einem Scanner schon hochautomatisiert, in Anführungsstrichen, da geht einfach nicht mehr, oder hat man es einfach, weiß ich nicht, übersehen oder als unwichtig erachtet? Und erst als man dann alle Sekunden aggregiert hat, hat man dann gesehen, oh, das ist doch ein Business Case, da kann ich mir doch noch was überlegen. Oder wie kann das angehen, dass sowas so einfach ist, so naheliegend ist einfach? Ja, euch gebraucht hat, sag ich mal.
Ich meine, erstens ist es ja meistens so, also alle Ideen, die von jetzt scheinen wie, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja. Das sind auch meist die guten Ideen. Weil die sind so einfach und so simpel, dass alle, ja, okay, macht Sinn, deswegen kaufe ich das jetzt. Das Schöne in der Automobilindustrie, für uns auch, ist, die sind schon so effizient, wir konnten trotzdem zeigen, dass sie nochmal 4 Sekunden rausholen können. Und das war für die so ein richtiger Augenöffner. Also in so einer absolut hypereffizienten Umgebung konnten wir mit unserem Produkt irgendwie nochmal Sekunden sparen. Und das war, teilweise hatten wir so diesen Effekt, wir haben seit 10 Jahren, haben wir nicht mehr mit der Einführung eines Produktes so viele Sekunden gespart. Das ist unglaublich.
Ja, vor allem dann auch wahrscheinlich der Business Case, der dahinter steht, beziehungsweise die Investkosten, die in so einem Handschuh liegen, die sind wahrscheinlich auch die laufenden Kosten wahrscheinlich überschaubar. Wenn man normalerweise überlegt, sage ich mir, ich baue dort eine neue Lackiermaschine oder sonst was hin, da spare ich so und so viel Milliliter pro Lackiervorgang und so viele Sekunden, da stehen dann ja aber ganz andere Investsummen auch hinter. Noch ganz andere Laufzeiten, bis sich sowas etabliert. Ist es vielleicht bei euch sogar so, wenn du gerade so einen Case genannt hast, ein paar Sekunden spare ich da, ist das vielleicht manchmal auch zu schön, um wahr zu sein, dass man sich überlegt, nee, der Case hört sich ja nicht viel zu gut an, da bin ich erstmal skeptisch, ob das überhaupt so funktionieren kann?
Ich bin mir sicher, dass Aaron diese Erfahrung schon gemacht hat.
Ich bin da selber sehr verwundert. Ja, wenn man das mal hochrechnet, ja, diese 1000 mal 1000 mal 3 Sekunden, dann noch einen soliden Arbeitslohn von einem Mitarbeiter beim Automobiler dahinter setzt, dann kommen wir auf Return on Invest. Ich glaube, mein bester war unter 10 Tagen. Und das ist dann ja eigentlich ein No-Brainer.
Nochmal auch zu so einem Business Case. Also ihr habt das jetzt, das Ganze im Bereich des Werkers in der Automobilindustrie, seid ihr da drauf gekommen. Aber ich kenne ja nun auch diese, oder wir beide, Jens und ich, kennen ja nun auch euer System, also diesen ProGlove, ja auch aus der Logistik. Also ich selber habe das sogar auch schon in einem meiner Projekte umgesetzt. Also habt ihr auch schon den Handschuh mit beim Kunden angeboten. Und wie seid ihr dann darauf gekommen eigentlich, dass ihr, oder ist die Logistik auf euch gekommen?
Ich glaube, das war ein bisschen von beidem. Natürlich haben wir angefangen an der Linie vom Automobiler. Der hat da relativ harte Restriktionen. Deswegen war auch der Status quo damals, okay, es gibt eine Scanpistole, was gibt es denn noch, was man hands-free machen könnte? Das waren die Ringscanner, die sind von vornherein ausgeschieden, weil die einfach, sie verbinden deine beiden Finger miteinander und dann kannst du auch kein Auto mehr zusammenbauen.
Das stimmt.
Das ist ja das Schöne, wo der Thomas und der Paul drauf gestoßen sind, okay, wir können das jetzt ein bisschen smarter verpacken, dass eigentlich nicht mehr umständlich ist, ein Auto mit so einem Gerät an der Hand zusammenzubauen. Und der Automobiler besteht ja natürlich zum einen Teil aus natürlich klar der Fertigung des Autos, der Produktionsstraße, aber die wird ja natürlich, wie ihr schon gesagt habt, just in sequence beliefert, sprich der Logistikapparat, der dort dahinter hängt, ist zum Teil sogar noch größer, weil dann sind noch andere Firmen mit dabei, Stichwort Kontraktlogistik und so weiter und so fort. Und die haben das natürlich am Band gesehen und haben gesagt, boah, wollen wir auch.
Wie ist denn da der Business Case? Also wenn ihr denn in der Automobilindustrie 1000 mal 1000 mal, was war das, mal 30 oder so hattet, und in der Logistik haben wir nun auch, wenn das in der Kommissionierung eingesetzt wird und dann so eine Horde an Kommissionierern durchs Lager fegt, ich denke mal, da ist der Faktor doch auch entsprechend hoch, oder?
Ja, es ist, also im Automobilbereich ist natürlich sehr, sehr viel über MTM geregelt, ja, da sind alle Prozessschritte fein granular selektiert und dann heißt es, für die Schraube dort einbauen darf ich XY Zeit brauchen und so weiter und so fort. Der Logistiker ist da ein bisschen pragmatischer veranlagt. Da geht es dann im Endeffekt darum, okay, ich bringe heute in einer Schicht 1000 Pakete raus Und wie schaffe ich es jetzt, daraus 1100 zu machen? Und da haben wir wieder die gleiche Thematik. Ja? Beim Automobiler ist es die Greifzeit zum Scanner, wenn er ein Bauteil verbaut. Ja. Beim Logistiker ist es ja genau im Endeffekt das Gleiche. Ja? Er hat auch die Greifzeiten zu irgendeinem Scangerät. Er verliert es, er muss es suchen. Es ist vielleicht in irgendeinem Paket. Ich möchte nicht wissen, wie viele Scanner in einem Amazon-Paket schon beim Endkunden gelandet sind. Ja? Ja. Und das sind alles Zahlen, die man damit einrechnen kann. Und das geht sich tatsächlich auch ganz gut aus, ja. Das ist immer ein bisschen abhängig von den Anwendungsfällen, irgendwie verpacken, kommissionieren oder so. Da würde ich jetzt mal sagen, kommen wir auf irgendwo zwischen 5% und 30% an Einsparung. Und wenn sich das dann durch die komplette Supply Chain durchzieht, dann kommen wir da schon auch auf sehr, sehr attraktive Zahlen. So ist es nicht.
Naja, du hast ja gerade schon verschiedene Funktionsbereiche im Lager angesprochen, wo man es einsetzen kann. Also ich mich immer so ein bisschen frage, oft ist es so in Anwendungsfällen, wo ich so ein Handheld oder ein Wearable einsetze, dass ich dort nicht nur stumpf was scanne, was bestätige, also irgendeine Manipulation bestätige, irgendeine Zustandsveränderung bestätige, sondern das eine oder andere auch zupacken muss, beziehungsweise an Informationen nachschauen muss, beziehungsweise auch zuführen muss. Deswegen einmal die Frage, den Business Case, wo sieht man den eigentlich exakt da drin? Weil oft sind die Fälle ja damit drin behaftet, dass, wie gesagt, ich Informationen zuführen muss, beziehungsweise erfahren muss. Oft ist es aber auch so, wenn ich an einem bestimmten Ort ganz viel, sag ich mal, nur stumpf scannen muss, gibt es ja auch noch die Alternative, neben dem Handschuhscanner, den ihr anbietet, auch einen stationären Scanner auf irgendeine Art und Weise dort zu positionieren. Also wo in diesem Feld seht ihr eigentlich das große Potenzial dann für den Handschuh?
Das ist tatsächlich genau die Nische, was so einer meiner Haupttätigkeiten bei Proglove ist, ja, den Leuten in der Logistik die Nische zu erklären, wo wir gut sind. Wenn wir erstmal einen statischen Arbeitsplatz nehmen, eine Verpackungsstation, da kann man auch einen statischen Scanner verbauen. Ja, das kostet einen Bruchteil von unserer Lösung. Jetzt ist es aber so, es gibt natürlich auch Waren, die kann man nicht einfach so unter einem Scanner mal durchziehen. Ja, wenn wir zum Beispiel an einen Rasenmäher denken oder an ein Bügelbrett, da stoßen dann die statischen Scanner an ihre Grenzen. Und das sind genau unsere Paradedisziplinen. Ja, die Arbeitsplätze, wo es einfach um große, schwere Ware geht, die mit beiden Händen bewegt werden muss und wo auch kein statischer Scanner funktionieren kann.
Was ist denn da, wenn du das gerade so ansprichst, auch so große Artikel, die er nun bewegt, ich sag mal so, dass die kleine, was auch immer, CD oder was auch immer aus dem Fachbodenregal gegriffen wird, ist natürlich relativ einfach zu greifen, aber auch gerade das Große, das macht natürlich ein Problem. So, jetzt hat der Werker oder der Kommissionierer hat dann diesen Handschuh an. Handschuhe sind ja schon mal eigentlich eine gute Sache im Kommissionieren, sind seine Hände geschützt, aber jetzt hat er da diesen Scanner obendrauf. Wie behindert das den Mitarbeiter bei seiner Arbeit? Was sind da so eure Erfahrungen aus der Praxis heraus? Wie sind da so die Rückmeldungen der Mitarbeiter? Behindert das sehr stark oder nur wenig oder sagen die, merke ich überhaupt nicht?
Wir haben eigentlich, also das Spannende bei uns ist ja, dass wir, unser Nutzer ist nicht gleich unser Käufer. Also okay. der uns das Geld gibt, ist ja nicht der, der es am Ende trägt. Was total
stimmt als
Unternehmer. Und wir haben vom Werker, und deswegen fokussieren wir uns schon immer erstmal auf den Werker. Weil wenn der Werker es nicht tragen will, kann es noch so viel Geld sparen, dann funktioniert es nicht. Diese alle Logistiksysteme, wenn der Werker nicht will, dann funktioniert es einfach nicht. Deswegen steht der Werker bei uns immer im Zentrum von allem, was wir tun. Und die Werker mögen unser Produkt von Anfang an sehr. Also wir haben Videos wirklich, wo Werker anfangen mit Tanzen, wenn die Programme zum ersten Mal ausgegeben werden. Einfach nur, weil sie sich cool fühlen. Also sie fühlen sich enabled. Das ist neue Technologie. Ich habe hier so einen Iron Man Handschuh plötzlich an der Hand. Das Feedback vom Werker grundsätzlich ist immer erstmal sehr, sehr positiv. In der klassischen Benutzung stört es eigentlich nicht viel. Also, und wir reden da so von Use Cases wie bei IKEA zum Beispiel, wo ich wirklich, damit sich das auch jeder vorstellen kann, so wie man bei IKEA quasi selber diese Möbel da aus dem Regal rausholen muss, bevor man bezahlt. Genau das sind so ganz klassische Use Cases, die wir auch machen. Da braucht man einfach beide Hände. Und die Werker zum Beispiel, die sagen, es stört sie überhaupt nicht. Sie müssen eh Handschuhe tragen, ob da jetzt dieses kleine Kästchen auf der Hand drücken ist oder nicht, ist bei diesen großen Möbeln eigentlich relativ egal. Es gibt sicher Use Cases, wo ich zum Beispiel im Auto in so kleine Hohlräume reingreifen muss. Und da ist manchmal ein Use Case dabei, wo wir sagen, ja, okay, da kann das schon stören. Und da gibt uns der Werker aber auch Feedback. Was wir dann zum Beispiel gemacht haben, wir haben so ein kleines, so ein bisschen wie so ein Skipass quasi. Das heißt bei uns, das heißt nicht Zipper, wie heißt es aber?
Das ist der Program of Real.
Quasi, den trage ich am Gürtel. Und es ist wie in so ein Skipass, ist der kleine Scanner dann eingeklippt. Wenn ich scannen will, nehme ich es quasi vom Gürtel, scanne irgendwas und gehe wieder zurück. Und dann kann ich quasi da reingreifen. Also deswegen auch dafür finden wir dann Lösungen. Aber der Werker und was er machen muss, steht bei uns immer im Zentrum. Wir bauen eigentlich nur den Werker rundherum.
Ja, ich denke auch, wenn man es mal mit Alternativen vergleicht, das ist jetzt eine subjektive Meinung, aber ich finde zum Beispiel Pick by Voice ganz, 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 ganz unangenehm, damit zu arbeiten. Auch Pick by Vision finde ich deutlich, deutlich in Anführungsstrichen einengender und gewöhnungsbedürftiger als ein Handschuh. Und wenn man dann das mit Handhelds vergleicht, sei es jetzt der Ring, sei es jetzt der Scanner, ist es auch da deutlich angenehmer, diesen Handschuh zu tragen. Also ich hatte den auch schon ein paar Mal an, muss ich mich auch mal outen. Und ich fand es immer sehr, sehr angenehm. Und gerade das Beispiel, was ihr auch genannt habt, bei diesen Zwei-Mann-Handling ist absolut sinnvoll. Gerade dort ist es auch immer ein Thema, wenn man über Arbeitsplätze generell spricht oder über Infopunkte, wo man irgendwas am Status machen soll, sei es jetzt Kommissionierung auf dem Transportmittel rüberbuchen, sei es jetzt im Packbereich dort vom Platz und verpacken und so weiter. Das ist alles immer nicht so statisch und stationär handelbar wie bei einer Kleinteileabwicklung. Dann ist es auch sehr, sehr gut, wenn der Scanner immer sehr mobil ist und sehr stark an der Person mit dran ist. Der Case, ja, das stimmt schon, das ist wirklich, wirklich eine Nische, aber eine Nische, die sehr, sehr groß ist und auch sehr, sehr umfangreich ist. Also eigentlich gar keine Nische mehr. Was mich da aber mal interessiert, jetzt mal ganz, ganz, ganz stumpf gesagt, der Benefit liegt ja eigentlich darin, dass ich eine Tätigkeit, die ich machen muss, sehr, sehr einfach mache, ohne andere Prozesse zu unterbrechen. Also wenn ich picke, wenn ich zusammensetze, wenn ich kontrolliere, ich habe meine Hände frei, kann den Scanvorgang machen und muss eigentlich meine Tätigkeit nicht großartig unterbrechen. Ich habe meine Hände permanent frei. Was ich mich aber frage, um auch wieder zu dem Punkt zurückzukommen, Informationen anzeigen und Informationen auch wieder einpflegen. Warum hat man sich dort eigentlich so von dem ganz klassischen, Handheld-Thema Display verabschiedet und hat das so super, super einfach am Anfang gemacht? Einfach, um das als ersten Schritt sehr, sehr einfach zu haben? Oder habt ihr gar nicht die Notwendigkeit gesehen, dort mit Displays zu arbeiten? Oder war das, wie gesagt, etwas, das war auch einfach von der Produktion getrieben, da bräuchte ich an der Stelle auch einfach kein Display? Wo liegt da so der Grund?
Du meinst so die großen Displays, die...
Ja, generell, also überhaupt Displays mit, ob sie jetzt groß, klein oder mittel sind.
Naja, gerade im Kommissionierbereich ist es ja auch erforderlich, dass ich irgendwo eine Kommissionierliste habe und dann, dass ich halt zu dem nächsten Kommissionierplatz hin navigiert werde. Und da müsste man dann theoretisch immer noch mit einem Ausdruck, also mit einem Papier arbeiten oder eben, oder so wie Jens sagt, mit einem Display oder wo auch immer das Display dann hängt, ob es am Arm befestigt ist oder am Kommissionierwagen.
Die Displays haben bei uns eine lange und lustige Geschichte. der allererste Prototyp, den wir gebaut haben damals, war einen alten iPod, den wir auf dem Handrücken geklebt haben. Und auf diesem iPod lief im Grunde ein PDF. Und damit sind wir zu BMW gelaufen und haben gesagt, wir haben einen intelligenten Handschuh erfunden. Was würdet ihr denn damit machen? Deswegen im allerersten Prototyp war ein Display drin. Deswegen uns war schon immer klar, dass es um komplexere Informationen geht. Also es geht eben nicht nur darum, irgendwie zu piepen, sondern eigentlich geht es darum, hole 12 Artikel davon und bring sie von dem Lagerplatz zu dem Lagerplatz. Weil man aber eben ein Startup ist, kann man am Anfang nicht immer alles machen. Also es war einfach eine hohe Komplexität. Man geht rein mit einem Produkt, was 30 Features hat und glaubt natürlich, dass man das hinkriegt. Und dann testet man und man wird sich irgendwann bewusst, dass man eigentlich nur zwei Sachen im ersten Schritt richtig gut bauen kann. Und dann muss man ganz viele Features wegstreichen. Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, wir hatten auch am Anfang RFID drin, wir hatten alles drin.
Ja, sehr gut. Das wäre nämlich, das wäre sogar eine meiner nächsten Fragen gewesen, was es außer des Scans noch an Kommunikation gibt.
Über RFID können wir gleich noch reden, aber als Startup muss man quasi runterbrechen, Minimal Viable Product. Okay, das sind jetzt die, das eine Feature, was die Kunden wirklich wollen, ist Hands-Free Scanning. Ja. Damit fangen wir jetzt mal an, das machen wir. Deswegen war das auch das erste Produkt, der Mark. Und wir haben aber parallel über die letzten Jahre immer an Displays gearbeitet. Also wir haben, das Projekt hieß bei uns intern Katharina. Vielleicht kurz Anekdote, wir benennen unsere Produkte für gewöhnlich nach Ex-Freunden und Freundinnen.
Okay. Ich habe die Geschichte habe ich auch schon mal gehört. Ich habe die eigentlich für einen Hoax gehalten. Aber okay.
Der Marc ist der Ex-Freund von unserer ersten Praktikantin gewesen. Katharina ist eine meiner Ex-Freundinnen. Das kommt aus dem Prototyping, dass man sich in Prototypen nicht verlieben sollte, weil es kommt danach wieder nichts. Das ist ja. Auf jeden Fall haben wir parallel immer an Displays gearbeitet. Das hieß bei uns Katharina und wir waren immer nicht so 100% glücklich. Wir haben viele Prototypen gebaut, wir haben die getestet. Wir haben auch viele Kunden, die testen das. Und es gab auch Kunden, die fanden es gut. Manche fanden es nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir uns nie so 100% entschieden, okay, das bauen wir jetzt, so können wir ein Display einbauen. Und tatsächlich erst vor ungefähr einem halben Jahr haben wir dann die Möglichkeit gesehen, okay, wir können einfach ein Display in den Markt bauen. Und das ist auch das Produkt, was wir jetzt Anfang des Jahres rausgebracht haben, eben der Mark Display. Das ist so ein kleines E-Ink-Display auf dem Markt drauf, wo es jetzt endlich auch komplexere Informationen anzeigen kann. Und wir bringen das gerade im Markt. Deswegen, uns waren die Displays von Anfang an klar, aber wir haben ein bisschen länger gebraucht, um die wirklich ins Produkt zu integrieren. Und in der Zeit dazwischen, natürlich binden wir uns an ganz vielen Smartphones an. Also es gibt, Aaron, vielleicht willst du die Use Cases kurz erklären, wo wir uns ganz typisch an den Android-Phone anbieten und wo das Android-Phone
vielleicht nochmal kurz, bevor Aaron antwortet, nochmal eine Frage reingeworfen. Diese Inkjet-Displays, wie frei programmierbar sind die? Und was zeigen die an? Zeigen die immer nur das an, was ich gerade abgescannt habe? Oder gerade auch im Kommissionierbereich interessiert mich ja auch eigentlich der nächste Platz, also der nächste Ort, wo ich hingehen muss. Kann man das auch dort anzeigen?
Grundsätzlich kann man da alles drauf anzeigen. Wir haben gerade so ein internes Projekt, wo wir versuchen, Mario World da drauf laufen zu lassen. Also im Grunde kann man darauf alles machen. Wir versuchen, den Kunden gewisse Templates mitzugeben, weil der Screen ist jetzt nicht unendlich groß und wir finden, es sollten nicht unendlich viele Informationen drauf sein. Darunter leiden ganz viele von diesen Geräten, dass die...
Exakt, ja. Das ist ein super, super wichtiger Punkt, dass man da dann zu völlig überladen wird und dann das Wichtige. Das ist auch, wahrscheinlich begegnet euch das auch sehr oft, aber es ist tatsächlich auch so, gerade wenn man diesen Schritt geht, also nicht nur einen Prozess, einen Scan-Prozess optimiert mit eurer Lösung, sondern gerade auch diesen Prozess neu etabliert und eine, sag ich mal, Papierliste ablöst, ist es oft so, dass man diese Masken, die man dort da angezeigt kriegen soll, völlig überlädt in den ersten Schritten, weil man einfach das alles, was man immer schon da hatte, haben möchte, plus das und das. Aber man muss sich dann immer mal wieder fokussieren, was mache ich eigentlich gerade? Ich kommissioniere oder ich packe oder ich bilde eine Palette und was brauche ich wirklich dafür und was lenkt mich nur ab und überlädt auch die ganze Sicht.
Insofern ist es ja gut, dass auch
super, super Faktor. Ja.
Insofern ist es ja gut, das auch klein zu halten und so das Display.
Das hat manchmal Vorteile. Das ist gar nicht schlecht, weil man dann das sozusagen von vornherein schon limitiert. Aber auch nochmal zurück zu dem Smartphone-Use-Case. Das würde mich echt mal interessieren, wie ihr da interagiert habt zwischen dem Smartphone und den alten Mark, sag ich mal.
Also hier ist es so, ich glaube, das, was ihr auch gerade gesagt habt, das spiegelt so ein bisschen unsere Geschichte wieder, ja. Alles auf das Essentielle runter reduzieren, ja. Warum brauche ich in irgendeinem Scanner eine Akkulaufzeit von 35.000 Scans? Macht doch keiner, ja. Reicht doch eine Schicht. Und so konnte man den Scanner reduzieren auf die Größe, die er jetzt hat. Und konkret auf deine Frage, was die Anwendungsfälle mit den Smartphones angeht. Also ich kann dir zumindest mal sagen, welche Anwendungsfälle nicht passen. Ja, weil wie gesagt, das Produkt ist jetzt raus seit 2 Monaten. Da sind wir selber noch ein bisschen im Lernen, wo wir gut oder wo wir schlecht sind. Also was wir damit im Kopf haben, es geht natürlich um diese sehr, sehr schlanken, gestreamlineten Prozesse. wenn du viel Interaktionsmöglichkeiten mit irgendeinem Handy, mit irgendeinem WMS-System hast, dann bringt dir das nichts, weil dann hast du das Handy ja eh in der Hand. Ja, also wenn du Umbuchungen machst, ja, wenn du immer irgendwelche Stückzahlen eingeben musst, dann ist dieser Benefit von Hands-Free ja schon wieder verpufft. Also sprich, gerade die super gestreamlineden Prozesse, ich sage es mal klassisch, kommissionieren, sequenzieren, sortieren und verpacken, sind wirklich super schlanke Prozesse. Da brauchst du die Information, zack, zack, auf deinem Handrücken, das geht dahin, so und so, bum, bum. Und scans ab, bestätigst somit den Arbeitsschritt und weiter geht's. Ja. Also wenn es heißt, Paletten vereinzeln und sagen, okay, ich habe jetzt 24 Stück von Paket A da und da hingebracht und muss dann auf dem Handy oder auf irgendeinem Handheld eingeben, was tatsächlich passiert ist, das sind nicht die Prozesse, wo wir gut sind, sondern die wirklich schlanken.
Ihr hattet vorhin schon mal, Thomas hat das, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass ihr auch mal damals in der ersten Entwicklung habt ihr ja viel Features reingebaut, unter anderem auch RFID-Technologie und so weiter. Und dann habt ihr das wieder eigentlich alle, seid ihr wieder, habt ihr sozusagen eine Rolle rückwärts gemacht und habt nochmal alles ein bisschen reduziert um viele Features. Steht das denn nach wie vor noch im Raum, auch RFID-Technologie mit anzuwenden, oder ist das komplett weg?
Ja, genau, oder generell anders, sag ich mal, zu interagieren als scannen. Ja. Ich finde es super, super spannend. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Fall, wo es auch um Interaktion und Bestandsführung ging, aber scannen war einfach von Anfang an aus dem Rennen. Hm. Das hatte mehrere Gründe. Und da haben wir viel untersucht, was so andere Arten der Interaktion und auch Buchungsmöglichkeiten geht. Natürlich auch RFID, aber es gibt ja noch viel, 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 viel mehr. Und ist das auch eine Idee beziehungsweise Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, nicht den Scan zu machen, sondern zum Beispiel wie bargeldloses Zahlen an dem Lagerplatz habe ich einen Transponder und ich habe einen Empfänger oder auch einen Transponder in dem Handschuh und nur durch Berührung oder in sozusagen Nähe zueinander bringen, habe ich diesen Scan-Vorgang auch schon vollzogen. Das würde ja sozusagen noch einen Schritt, sag ich mal, einfacher das machen, weil ich spare mir dann sogar noch die Daumenbewegung.
Vielleicht kurz RFID, weil wie du so schön sagst, RFID steht im Raum. RFID steht ja in der Logistikbranche seit 20 Jahren gefühlt im Raum.
Ja. Absolut.
Aber es steht da und geht nirgendwo hin.
Ja, genau.
Deswegen, wir haben auch bei RFID immer das Gefühl, das reden immer viele drüber und es kommt so in Wellen, gerade reden wir wieder mehr drüber als vor noch 2 Jahren. Mhm. Und wir hoffen auch, dass es irgendwann mal sich durchsetzt. Wir sind da sehr, auch wieder, das ist so ein Startup-Gedanke, wir können halt nicht 5 Produkte bauen, wir können am Ende uns nur auf wenige Produkte fokussieren. Ja. Und wenn ich halt zu BMW reinlaufe und mir der BMW-Typ sagt, an so einem BMW sind halt 2 RFID-Tags und 1000 Barcodes.
Naja, ist das schon klar.
Ja, das stimmt. Es ist schon irgendwo der Standard. Das stimmt. Man ist natürlich dann auch mit dem Produkt, was ihr anbietet, auch davon abhängig, in Anführungsstrichen, was euch von der anderen Seite oder auf der anderen Seite sozusagen zur Verfügung steht. Und genauso wie es gerade beschrieben hast, wenn der Scan möglich ist, weil der Barcode ist eh da. Und RFID wäre auch möglich, aber ich müsste dann erstmal meine Lagerstruktur oder meine Artikel mit Text vollknallen, dann ist der Weg natürlich zum Barcode-Scanner deutlich einfacher und unkompliziert und auch schneller realisierbar, bei wahrscheinlich ähnlichen Einsparungspotenzialen bzw. Optimierungspotenzialen.
Absolut. Ja. Und deswegen, das ist technisch, ist es mit dem RFID, geht schon. Wir können ja auch ein RFID-Ding einbauen. Es lohnt sich nicht. Also es stehen keine großen Use Cases dahinter. Es werden immer mehr und es kann auch sein, dass wir das irgendwann mal machen, aber im Moment ist es noch ein Ticken zu weit weg für uns. Also das Barcode funktioniert einfach besser.
Naja, es gibt ja auch aktuell keinen Use Case, um sich Mario auf den Scanner zu packen.
Irgendwo in der Gamer-Szene vielleicht.
Und weil du über andere Interaktionsmöglichkeiten gesprochen hast, das, was wir sehr spannend finden, ist Foto. Also das, was wir im Grunde auf dem Handrücken haben, ist eine kleine Kamera. Deswegen, wir arbeiten gerade an so ein paar Use Cases, wo ich habe zum Beispiel eine Beschädigung von einem Paket, die muss ich dokumentieren. Dann mache ich einmal kurz ein Foto von dem Paket, das Foto wird irgendwo abgelegt und ich kann weiterarbeiten.
Das ist super, super Thema. Das hat auch für den Warenausgang generell, also nicht nur im Wareneingang, wenn Pakete beschädigt sind oder im Verteilzentrum, wenn die beschädigt sind. Riesenthema, wo mir das öfter begegnet ist, gerade mit Kamera, ist der Warenausgang, wo man wirklich dann auf der anderen Seite nicht Beschädigung dokumentiert, sondern beschädigungsfreie Ware am Tor sozusagen dokumentiert und pauschal mit dem Lieferschein und der Rechnung oder whatever dem jeweiligen Kunden auch ein Foto von der versandfertigen Ware bereitstellt. Das ist tatsächlich ein Fall, den wir auch oft diskutieren, wo man aber dann sagt, was mache ich? Bringe ich eine stationäre Kamera am Tor an, dann kriege ich vielleicht nicht den richtigen Winkel, lasse ich da den Kollegen nochmal rumlaufen, dann ist der Aufwand gleich wieder viel zu groß für diese Leistung, für die ja auch keiner bezahlt. Und das dann parallel an diesem Handschuh mitzumachen, ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Ja,
ja, oder auch gerade auch im Retourenbereich kann ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen, um da das direkt aufzunehmen am Retourenarbeitsplatz und nicht noch extra mit einer Kamera zu hantieren. Das bringt mich auch zu der Frage, was gibt es dann noch so für Anwendungsfälle? Gibt es noch irgendwelche komplett verrückten Anwendungsfälle, sage ich jetzt mal, außerhalb der Automobilindustrie und Logistik, wo ihr wisst, dass es dort schon eingesetzt wird oder wo? Was habt ihr da für Beispiele?
Vielleicht ein kleines Beispiel. Einer, der mich überrascht hat, das ist jetzt nicht riesengroß, aber beim Skiverleih. Also wir werden bei verschiedenen österreichischen Bergen im Skiverleih, weil auch jeder Ski und jeder Skistiefel, der verleiht wird, der hat da einen Barcode drauf. Und die sind einfach... Die haben gemeint, die sparen bis zu 8 Stunden am Tag. Und das sind nur 4 Mitarbeiter.
Okay. Wow, richtig. Ja.
Deswegen, das ist einfach so viel effizienter mit diesem Handschuh als
vorher. Aber wie funktioniert denn dieser Case? Also ich scanne das und schreibe dann die Nummer, die der Barcode repräsentiert, automatisch in Excel-Tabelle und dann weiß ich, der Ski ist ausgeliehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Weniger, da steht so ein kleiner Rechner, ich scanne und dann gibt der Rechner mir eine Quittung aus, ja okay, ist zurückgegeben und ist, muss das und das bezahlen. Also es ist ein relativ einfacher Use Case, es ist jetzt kein Hexenwerk, aber weil auch wieder Skier und es, vor allen Dingen geben ja auch alle gleichzeitig Skier ab und alle wollen gleichzeitig Skier ausleihen, bringt es einfach da mega viel. Und es ist jetzt nicht so, dass es mega skaliert, sind sehr kleine Use Cases und sind nur so ein paar Geräte. Ich finde den sehr schön. Aber Aaron hat sicher noch mehr.
Ich finde diesen Use Case auch ganz spannend, weil tatsächlich ein Thema, was wir auch öfter mal diskutiert hatten, auch in Folgen, die schon in langer, langer Vorzeit jetzt waren, mit Andreas zusammen, ist es, ob man sich nicht auch einen Prozess im Lager jetzt bauen kann, beispielsweise ohne ein großes softwaregetriebene Bestandsführung dahinter, wo man wirklich durch solche Scanner, die ja sehr einfach zu handhaben sind, noch sehr einfach implementiert sind, und wo ich dann zum Beispiel auch einfach durch Scannen des Barcodes und dann Festschreiben in gewissen Listen auch eine Art Bewegungsprofil habe, wenn dann irgendwo mal Bestandsungenauigkeit ist oder ich klären muss, was ist wirklich rausgegangen, dann habe ich nämlich nicht den Fall, dass ich mir da irgendwie für mehrere 100.000 Euro WMS oder ein Lagerverwaltungssystem hochknalle, sondern eine ganz, ganz einfache Lösung mit ein paar Excel-Makros und dann dieser Festschreibung eigentlich der Barcodes in einer Excel-Tabelle. Das finde ich super, super spannend. Gerade so kleine Fälle sind ja die meistens die meisten Grips eigentlich benötigen und auch ein paar neue Pfade eigentlich begehen müssen,
Zumal ja auch gerade kleinere Unternehmen oder Startups oder und so weiter, die haben ja nun auch nicht so das Geld, groß in WMS zu investieren und die haben dann vielleicht noch kleinere Systeme oder meinetwegen auch noch ein Excel nur im Hintergrund laufen und so ein Handschuh bringt denen ja aber trotzdem auch was auf der Prozessseite und so. Das, von daher ist das doch eine super Sache, wenn man das direkt da einspeisen kann.
Das funktioniert tatsächlich. Also es gibt, die wenigsten wissen tatsächlich, wie ein Barcode-Scanner funktioniert. Es ist wirklich super, super einfach. Ein Barcode-Scanner emuliert eine Tastatur. Ein Zeichensatz ist im Barcode verborgen, der wird dekodiert von dem Scanner und in Zeichensätze, in eine Seriennummer umgewandelt. Und das in Form einer Tastatur. Es ist nichts anderes, wie wenn du unseren Access Point in irgendeinen Computer einsteckst oder wenn du eine Tastatur einsteckst. Das heißt, alles, was du mit der Tastatur machen kannst, kannst du auch mit unserem Scanner machen. Wir drücken jetzt Tab und Enter und dann F5 und zweimal F3.
Also insofern auch total easy zu integrieren, eure Technik. Also man braucht keine großen Schnittstellen programmieren oder sowas, sondern eigentlich Plug and Play, oder?
Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar einer der großen USPs. Also natürlich, wir reden immer von Ergonomie und von Zeiteinsparung, was sicherlich essentiell und wichtig ist. Aber was für ein Aufwand muss ich betreiben, um diese Einsparungs- und ergonomischen Potenziale zu realisieren? Ja, das ist in der Regel, ich muss irgendeine Software anpassen, ich muss eine Beratung mit dazu nehmen, ich muss eine IT mit dazu nehmen. Das ist ein Projekt von 2 Jahren.
Ja, und das scheuen ja. Und da schrecken ja schon mal viele zurück. Da sagen ja schon viele, wow, nee, kein Bock und so. Ich bleib doch wieder bei meiner Zettelwirtschaft.
Und gerade in den Anfangszeiten, wo wir noch nicht wirklich bekannt waren, fahren wir zum Kunden raus, die sich interessiert hatten. Und dann sagen wir ja, sollen wir es loslegen? Sagen sie, ja, was loslegen? Ja, wir gehen jetzt runter zu euch in die Logistik, stecken an und probieren es aus.
Ja.
Ja, es ist tatsächlich. Ist tatsächlich so, ich hab mal eine von diesen Vorführungen, sag ich mal, auch mal beigewohnt vor, ich glaube 2 Jahren muss das gewesen sein, hatten wir auch genau den Punkt, da hatten wir auch ein Thema, wo es um sehr viel, das waren Kontrollscans tatsächlich, also wirklich ganz einfache Scans, man hat in der Fördertechnik Pakete, die nicht die Gewichtskontrolle vor dem Versand nicht bestanden haben, man rausgefahren, hat den Karton nochmal leer gekippt und einfach alle 10, 12, 15 Auftrags Positionen, die da drin waren, einfach nur nochmal gegengescannt. Und entweder es waren jetzt alle 15 drin oder halt nicht. Und da haben wir es auch einfach direkt getestet. Das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, weil das ging auch relativ fix, war eingestöpselt und dann haben wir halt angefangen, die Sachen zu scannen. Und dann ging es auch.
Und das ist tatsächlich ganz oft der Punkt, wo beim Kunden das Eis bricht. Ja, in der Theorie, das hält sich alles ganz schön und gut an, spannend. Aber dann, wenn man ansteckt, man schießt in deren WMS und es funktioniert direkt, da bricht das Eis.
Das beeindruckt das total. Ja.
Auf jeden Fall, weil normalerweise solche, wie Thomas das ja auch beschrieben hatte, solche Projekte, die flößen meistens ja sehr viel Respekt ein, es ist sowas nicht Greifbares. Wenn man irgendwo ein Lagergewerk anpasst oder sonst was, ist immer ein bisschen Stahl da, ein bisschen Technik da, ein bisschen Elektronik da. Aber immer wenn man über die Prozesse im System, in IT-Systemen redet, dann steigt die Panik. Und wenn man das aber direkt von vornherein, sag ich mal, durch so ein Aufzeigen, entkräften kann, dann ist das natürlich schon ein riesen, riesen Vorteil, das muss man schon sagen. Wie läuft denn das überhaupt, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, solche Geräte zu machen und einzusetzen? Meldet man sich dann bespricht man einen Termin, dann kommt ihr vor Ort und dann guckt man sich die Use Cases an oder läuft es wie bei einem Online-Shop, ach, ich habe jetzt Interesse und ich bestelle mir einfach mal 5 Kits und dann kann ich von vornherein direkt loslegen oder wie funktioniert das?
Das war ganz schön. Früher, wo ich angefangen habe, da gab es eine E-Mail-Adresse und das war founder@proglove.de. Die gingen alle bei Thomas, kamen die E-Mails an. Thomas, ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails das am Tag waren. Ja? Wir haben also vertriebsseitig, ich habe neu angefangen, ich habe am Tag bestimmt 10, 20 E-Mails bekommen. Kunde bitte kümmern, Kunde bitte kümmern. Das hat sich mittlerweile natürlich entwickelt. Ja, also ja. Ihr könnt natürlich immer noch gern an founder@proglove schreiben. Aber
jetzt nicht, dass jetzt hier 1000 Mails kommen.
Wie gesagt, der Thomas ist es ja nicht mehr CEO, er hat Zeit, von daher vielleicht können wir ihn damit ein bisschen beschäftigen. Nein, natürlich. Also einmal kann man immer über unsere Homepage auf uns zurückgreifen. Ja, wir stehen immer Rede und Antwort, keine Frage. Wir haben diverse Partner. Ja, alles, was mit Auto-ID und Barcode zu tun hat, haben eigentlich Proglove im Portfolio. Also liebend gerne kommt man zu uns und wird direkt von uns beraten oder aber auch über unsere Partner. Also da gibt es ganz, ganz viele Mittel und Wege. Ich glaube, da muss man sich schon anstellen, um nicht zu uns durchzukommen.
Wie ist denn aktuell so der Ausblick, wenn wir uns mal überlegen? Wir haben jetzt ja viel über den Anwendungsfall gesprochen, der ist sehr einfach, gleichzeitig super smart und eigentlich auch an vielen Stellen genau das Bedürfnis, was da war, trifft. Ist das was, was man weiterentwickeln kann? Ist der Handschuh etwas, wo sich dann so eine richtige Produktpalette irgendwann entwickelt? Ist das eher was, was man dann von sag ich mal, Generation zu Generation ein Stückchenweise verbessert? Oder hat man eher den Anspruch zu sagen, okay, wo sind eigentlich noch verschenkte Sekunden oder anstatt Sekunden verschenkte Meter oder verschenkte Zentimeter? Und man überlegt sich was ganz Freches, Neues. Wo geht da eigentlich so ein bisschen die Reise hin?
Aaron, bevor du über die Daten redest gleich, aus Startup-Sicht ist es wieder erstmal total spannend, dass wir was gefunden haben, was funktioniert. Das ist erstmal schon mega. Also allein, dass wir dieses Glück haben, dass wir eine Sache haben, die wirklich funktioniert, das finden wir ganz fantastisch und versuchen das auch erstmal zu skalieren, weil wir verkaufen schon einiges, aber man kann, eine der größten Aufgaben ist, das Produkt weltweit zu skalieren. Weil Logistik gibt es weltweit, es gibt unendlich viele Use Cases, wo wir das verkaufen können. Wir bauen eine Organisation auf, die das weltweit vertreiben kann.
Wie ist denn das aktuell? Ist das schon in mehreren Ländern in Einsatz oder primär in Deutschland aktuell?
Wir sind, wie ich vorhin schon sagte, wir sind inzwischen 200 Leute, ein Teil davon auch in den USA. Also wir haben ein Office hier in München, da ist unser Headquarter, ein Office in Chicago. Wir vertreiben eigentlich europaweit. Das ist das Schöne, wir haben in Automotive angefangen. Wenn man an ein Werk in Deutschland verkauft, wollen die anderen Werke woanders das auch. Deswegen, es gibt eigentlich kein Automotive-Werk in Europa, das uns nicht benutzt. Und dann war der nächste Schritt die USA. Deswegen, im Moment vertreiben wir in Europa und Nordamerika und beides funktioniert ganz fantastisch. Um aber zurückzukommen auf, wo geht der nächste Schritt hin? Wir arbeiten so ein bisschen mit Daten und das kann Aaron ein bisschen erklären, da ist er ein bisschen tiefer drin als ich.
Ich glaube tatsächlich, dass die Scanner, die wir jetzt im Portfolio haben, ja, das ist ja, wie gesagt, mit Display, ohne Display, eine günstige Lösung, nur mit Bluetooth und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz tolle Plattformen, wo man darauf aufbauen kann. Also einmal natürlich das Thema Big Data, ja, diese Sau wird durch jedes Dorf getrieben. Ich versuche das mal an einem sehr plakativen Beispiel zu erklären, wie wir glauben, dass wir Daten für uns nutzen können und natürlich insbesondere für den Kunden. Es ist so, das Auslösen eines Scans dauert mal weniger lang und mal etwas länger. Also wie lang wird der Knopf gedrückt? Das können wir mitschreiben. Und wenn wir das über ein gesamtes Lager spannen, können wir einem Prozessverantwortlichen sagen, pass auf, an Lagerplatz A, B und C hast du im Durchschnitt 50% länger gebraucht, diesen Barcode zu erfassen. Ja, das können wir ganz easy aufgrund der Daten rausbekommen. Dann kann sich der Prozessmanager auf den Weg machen und schaut sich genau diese Lagerplätze an und sieht dann, oh, okay, die Barcodes der Zulieferer sind zum Beispiel defekt, problematisch oder haben einen schlechten Kontrast. Lieber Zulieferer, bitte können wir daran arbeiten. Oder einer ist dann mit dem Gabelstapler dagegen geschrammt, hat den Barcode zerstört und seitdem braucht der Mitarbeiter, der aus diesem Lagerplatz immer kommissioniert, 15 Sekunden länger. Das wäre nie aufgefallen. Ja, außer man hat natürlich einen findigen Mitarbeiter, der das zum Prozessmanager tragt. Aber so können wir sehr, sehr einfache, greifbare Daten nutzen, um tatsächlich noch einen Mehrwert zu stiften. Ja. Also das wäre so ein kleiner Ausblick, wie können wir Daten verwenden, die über unsere Scanner erhoben werden.
Also eine Art, sag ich mal, Dashboard, was man da dahinter schnallt und wo man dann eine Art KPIs oder eine Art Tabellenform dahinter hat, wo man dann entweder selber daraus KPIs bilden kann oder man kriegt dann ein bestimmtes Set von vorgebildeten KPIs, sag ich mal.
Zum Beispiel, genau so.
Das ist ganz, ganz spannend. Es ist oft ja so, dass man mit sowas, sag ich mal, physischem, wie auch dem Scanner, ist es am Endeffekt, euer Produkt an der Stelle ist ja was Physisches, startet und dann relativ schnell merkt, ja, was wir eigentlich erzeugen. Wir erzeugen nicht nur primär diesen einen Prozess, diese eine Optimierung, sondern wir erzeugen auch noch eine Möglichkeit, tieferes Verständnis zu erlangen, weil wir zusätzliche Daten und vor allem nicht nur die Daten gibt es ja eigentlich, die hat man nur noch nicht erfasst, sondern wirklich Prozesstransparenz schafft damit. Und daraus dann noch zusätzlichen Mehrwert zu schaffen, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist ja auch so ein bisschen mit Big Data am Anfang beschrieben, muss natürlich immer aufpassen, wenn man solche Daten kriegt, am besten kriegt man sie dann auch irgendwie objektiv schon erklärt, sonst fängt man irgendwann an, da drin zu ersticken. Aber ja, das ist schon ein sehr anschauliches Beispiel, stimmt. Das kann man genauso auch machen in Richtung Fehlerkontrolle. Wie viele Sachen musste ich beispielsweise beim Versenden doppelt scannen, einfach weil ich vielleicht auch den Barcode falsch angebracht habe oder den Lieferschein falsch angebracht habe oder einfach das Paket kommt immer falsch an und ich muss es erst drehen und so weiter und dann kann ich erst scannen. Und das hat schon Potenzial, gerade so einfache Prozessstellschrauben zu identifizieren, mit denen man dann den einen oder anderen leichten Optimierungsschritt noch schaffen kann, das stimmt.
Exakt, ja. Oder dann auch, um das Thema von vorne nochmal aufzugreifen, dieses Thema der Fotofunktionalität. Ja, also gerade im Lebensmittelbereich, da gibt es mindestens Haltbarkeitsdaten, da gibt es sehr, sehr wichtige Informationen, die abgegriffen werden müssen. Macht ein Foto von irgendeinem Label, eine AI sitzt dahinter, ja, wertet die Bilder aus und kann genau sagen, hey, bitte, das und das Produkte muss jetzt in den Verkauf, damit wir das MHD nicht überschreiten.
Das stimmt. Das ist aber immer so ein Thema, da fehlt mir, das habe ich schon öfter mal von mir gegeben, irgendwie rein verständnisseitig fehlt mir so der letzte Schritt, wirklich zu verstehen, wie kann ein Programm ein Foto verstehen und verstehen, dass hier ist nicht nur irgendwie ein Farbkleck, sondern das ist ein MHD-Datum. Ist das nicht etwas, was eine hohe Komplexität dann im Hintergrund verlangt und wiederum dann auch das Produkt zwangsläufig sehr teuer machen würde, wenn man dort mit einer Fotoerkennung arbeitet?
Diese Fotoalgorithmen sind tatsächlich, also erstens werden die immer besser, zweitens sind die teilweise auch schon frei zugänglich. Also diese Algorithmen sind gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Da wird einfach nur quasi, da guckt man sich ein Bild an und man will wissen, ist da ein Hund drauf oder nicht. Und dann sitzt einer da und sagt, da ist ein Hund drauf und da nicht. Und das macht man einfach so lang, bis der Algorithmus das gelernt hat. Deswegen, das ist gar nicht so komplex am Ende. Diese Algorithmen werden auch quasi, wenn die einmal existieren, muss man die nicht immer wieder neu schreiben, sondern die werden einfach nur angelernt. Und das ist auch der große Vorteil bei uns, wenn wir in einem Use Case gehen, dann wird ja da 1000 Mal am Tag gescannt. Das heißt, ich kann 1000 Fotos am Tag machen. Das heißt, ich kann mit 1000 Fotos am Tag lernen. Und 1000 Fotos am Tag sind schon mal viel. Deswegen, ich kann einfach in 1-2 Wochen den Algorithmus eigentlich ganz hervorragend trainieren, weil ich so viele Bilder und so viel Daten habe.
Okay, das heißt, ich würde sozusagen mit dem klassischen Pfeil scannen und den Barcode dahinter sozusagen gleichzeitig damit produktiv gehen und gleichzeitig so dann den Algorithmus anlernen. Und wenn der dann irgendwann wirklich diese speziellen Güter, diese speziellen Artikel und diese speziellen Verhältnisse, die vor Ort sind, Lichtverhältnisse oder was auch immer, der darauf basierend das verstanden hat, was dort abgewickelt wird, der Algorithmus, dann kann ich dort dann auch rüber switchen und mit der Fotoerkennung arbeiten.
Wird für so einen Lernprozess werden dann da, sag ich mal, zwei Systeme gleichzeitig auf den Handschuh raufgepackt, also der Barcode-Scanner und die Kamera, oder macht ihr mit der Kamera nur die Barcode-Scannung und das Foto wird quasi im Hintergrund mit aufgenommen?
Also da gibt es verschiedene Sachen. Also grundsätzlich, das sind alles Prototypen, an denen wir arbeiten. Da ist es jetzt noch nichts, was so richtig live ist. Grundsätzlich können wir die Fotofunktion an sich, also dass ich einfach nur ein Foto zur Dokumentation mache, das geht schon, das kann auch jeder benutzen. Und das ist aber ein unterschiedlicher Prozess, auch von der Handhabung. Also jetzt mache ich ein Foto, jetzt mache ich einen Scan. In diesen Lernprototypen, da machen wir tatsächlich das alles gleichzeitig. Das ist nicht so komplex, das geht schon.
Ja, okay.
Ja, also das war zum Abschluss auf jeden Fall nochmal ein spannender Ausblick, weil das ganze Thema Fotoerkennung, das finde ich super faszinierend. Ich glaube auch, das kann sehr, sehr viel Potenzial nochmal rausbringen aus dem Lager.
Ich glaube, das öffnet nochmal viel mehr Bereiche auch und absolut.
Auf jeden Fall danke auch für den Ausblick und danke auch für alle Ausblicke, die ihr uns da vorgegeben habt, Thomas und Aaron. Auf jeden Fall danke für das Gespräch, fand ich super spannend und hoffentlich gibt es den kleinen Handschuh noch sehr lange.
Vielen Dank für die Einladung. Hat uns gefreut.
Ja,
grandios, dass wir dabei sein dürfen.
Gerne, gerne. Und vielleicht ja irgendwann auch noch ein zweites Mal, wenn dann die Fotoerkennung kommt.
Wir sind für alle Schandtaten bereit.
Dann
bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.